zahlt den Beitrag, den zu zahlen ist, und übernimmt diesen Schaden. Ich komme später nochmal auf diesen Unfall zurück. Jörg hat schon gesagt, wir sind in Römer 5 angelangt. Und ja, kommt darauf an, wie viel Zeit ihr habt, dass wir alles durchmachen können von Römer 5. Es ist sehr inhaltsreich, aber das ist Paulus und Römer. Da kann man praktisch über jeden Vers schon eine Predigt schreiben, das wird einem nicht langweilig werden. Das Kapitel 5 beginnt so, wie das Kapitel 4 geendet hat. Ich lese da mal die ersten beiden Versen aus Kapitel 5. Gerecht gemacht also aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Kapitel 4 hat ja mit diesem gerecht gesprochen abgeschlossen, hat der Heinrich letzte Woche auch oder vor zwei Wochen in Predigt damit abgeschlossen. Und Kapitel 5 greift es nochmal auf, dieses gerecht gesprochen durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerecht gesprochen, für gerecht erklärt. Aber entscheidend ist dabei nicht die Leistung, sondern die Gnade. Ich habe das versucht mal hier, ich nehme das ein bisschen, dass die hier unten auch was sehen. Mal so als Dreieck aufgezeichnet. Das sollte ein Strichmännle sein und das sind wir, also du und ich. Und unten ist, ich schreibe mal ID hin für Identität. Was macht unsere Identität aus? Seht ihr da unten auch was so? Jetzt sind es da hinten nicht mehr. Und hier ist Leistung. Und sehr oft sind wir auf dieser Schiene. Wenn ich immer in den Gottesdienst gehe, dann hat Gott sicher Freude dran. Ja, Gott hat Freude, wenn du in den Gottesdienst gehst, aber hat das was mit Identität zu tun? Wenn ich viele freiwillige Dienste mache, wenn ich Sachen tue, die Gott gefallen, sind alles gute Sachen, darum geht es nicht, aber oft ist unser Denken so ein bisschen, ich mache ja mehr wie der und der, dann muss es Gott sicher auch gefallen. Und wir identifizieren uns oft über Dienste, über das, was wir tun. Aber Paulus macht sehr klar, dass die Gnade entscheidend ist. Es ist ein Geschenk, dass wir die Identität als Kinder Gottes haben. Wir müssen nicht erst leisten, sondern es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Gnade, für die wir nichts tun können, die wir nicht verdienen können, sondern es ist gratis. Jetzt ist es so, vielleicht in Schwabenländl noch mehr wie anderswo, dass wir geprägt sind, ohne Fleiß kein Preis. Es gibt nichts umsonst und das gratis ist nichts wert. Aber das Wertvollste, was für uns Menschen überhaupt möglich ist, was es gibt, ist gratis. Nicht umsonst, aber umsonst. Also wir müssen nichts dafür tun. Für diese Gnade, die Gott uns gibt und durch Gnade die Identität als Kind Gottes. Und so müssen wir unseren Glauben nicht so leben, ich muss leisten, ich muss leisten, ich muss leisten, sondern die Leistung, die kommt der als Dankbarkeit. Weil ich ein Kind Gottes bin, will ich diese Dienste tun. Weil ich ein Kind Gottes bin, will ich Gott dienen. Nicht, weil ich dadurch was erreichen will, sondern weil Gott mein Herz so erfüllt, dass ich das irgendwo wieder rauslassen will, wieder weitergeben will. Es ist ähnlich wie bei dem Autounfall. Entschuldigung. bei dem Autounfall, den ich vorhin beschrieben habe. Wir müssen die Schuld nicht selber zahlen, weil die Kfz-Versicherung eintritt. Und so ist, ist auch bei uns Menschen mit Jesus. Er tritt für uns ein. Wir haben quasi den Unfall verursacht. Wir sind schuldig geworden vor Gott. In Römer 3,19 macht Paulus unmissverständlich klar, dass jeder Mensch schuldig ist. Ausnahmslos jeder. Keiner kann sagen, ja, ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ich lebe mein Leben zu einigermaßen richtig. Gott muss doch Gefallen haben an mir. Nein, Paulus sagt, jeder von uns hat Sünde in seinem Leben. Schuld, die von Gott eingefordert wird. Wir müssen für diese Schuld zahlen. Und der Preis für diese Schuld, sagt Paulus auch im Römerbrief, der Preis für diese Schuld ist der Tod. Vor Gott haben wir durch die Schuld keine Daseinsberechtigung mehr. Schuld trennt uns von Gott. Gott ist so heilig, dass wir gar nicht bestehen können vor ihm. Einfach ausradiert werden würden, würden wir ihm so begegnen. Beim Autounfall kam die Kfz-Versicherung, die eingetreten ist für uns. Und so, im Vergleich, ich weiß, Vergleiche hinken immer ein bisschen, aber im Vergleich ist Jesus derjenige, der für mich eintritt, für dich eintritt, vor Gott. Wenn Gott also das Urteil vorliest und sagt, schuldig in allen Punkten, Strafe, der Tod, kommt Jesus ins Spiel und sagt, stopp, ich habe bezahlt für dich, damit du leben kannst. Jetzt ist es so, Kfz-Versicherung zahlt auch nur dann, wenn ich einen Vertrag habe und die Beiträge zahle. Also wenn ich bei der WGV versichert bin, kann ich nicht zur Huck-Coburg gehen und sagen, na, ich habe da einen Unfallbau, könnt ihr mal zahlen? Und die sagen, juhu, ich habe schon lange darauf gewartet, dass ich zahlen kann. Nein, die werden sagen, sie haben bei uns keinen Vertrag, wir zahlen nicht. Aber die WGV zum Beispiel, wenn ich dort bin, die wird sagen, ja, sie haben einen Vertrag, Beiträge bezahlt, wir zahlen. Und bei Gott ist es nicht so, dass wir einen Vertrag abschließen, aber in einen Bund eintreten. Nämlich dann, wenn wir Jesus unser Leben übergeben, wenn wir in unser Leben aufnehmen. Und der Unterschied zwischen Vertrag und Bund ist der, einen Vertrag kann ich kündigen. Also bei der WGV kann ich sagen, ich will nicht mehr bei euch versichert sein, schreibe eine Kündigung und dann bin ich weg. Ein Bund ist lebenslänglich, für lebenslänglich angedacht, angelegt. Also diesen Bund, Jesus wird sich nie aus diesem Bund zurückziehen, wenn wir diesen Bund eingehen. Also der Beitrag, den ich bei Jesus zahle, in Anführungszeichen zahle, ist sozusagen der Glaube, die Annahme, dass ich das annehme, dass er für mich gestorben ist, dass er an meiner Stelle gestorben ist und für mich bezahlt hat. Und hier unten habe ich nochmal was aufgemalt, nämlich so die Zeit, eine Zeitachse, auf der wir unterwegs sind, irgendwann geboren werden und dann unser Leben so vorangeht. Und irgendwo hier vielleicht, kann woanders sein, ist unsere Bekehrung, ist der Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden. Und das ist quasi der Moment am Schluss. In der Bibel wird ja angekündigt, dass am Schluss das große Gericht ist. Aber unser Gericht wird im Prinzip, der Freispruch wird hier gesprochen. Also wir sind nicht mit Gott unterwegs in unserem Leben und dann warten wir bis zum großen Gericht und zittern und fragen uns, wird Gott uns freisprechen oder nicht? Wird Jesus wirklich für uns eintreten oder nicht? Das ist in anderen Religionen der Fall. Die leben mit ihrem Gott. Und vielleicht, wenn der Gott gnädig ist am Schluss, dann haben sie vielleicht eine Chance auf ein weiteres Leben oder ein Paradies oder was auch immer die Vorstellungen sind. Aber an der Stelle, mach mal so ein Sternchen für Geburt, ist unsere Neugeburt, Wiedergeburt. Und da wird quasi werden wir freigesprochen, da wird uns Vergebung zugesprochen und das ist für die Ewigkeit. Das Gericht, wir werden uns verantworten müssen für unsere Taten, das sagt die Bibel auch, aber das Gericht wird nicht sein, ob der Jörg jetzt gut geglaubt hat und ob er im Himmel kommt. Nein, der Jörg hat sich für Jesus entschieden, Gerichtsurteil ist gesprochen, Freispruch. Freispruch, weil Jesus sagt, ich habe für dich gezahlt. Also durch den Glauben, durch diesen Bund, den wir mit Jesus eingehen, sind wir freigesprochen. Sind wir freigesprochen. Durch Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, durch das, was er getan hat, haben wir Frieden mit Gott, schreibt Paulus. Und Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, als das Ausbleiben von Streit. Der hebräische Begriff für Frieden ist Shalom. Damals war Shalom für die Juden ein Gruß, so ähnlich wie wenn wir heute sagen, hallo, wie geht's dir? Haben die Juden gesagt, Shalom. Shalom ist ein Beziehungsbegriff. Und mit Shalom hat man sich quasi erkundigt, ist was zwischen uns oder ist unsere Beziehung bereinigt? Gibt es noch was wir klären sollten? Das war beinhaltet in diesem Shalom-Gruß. Und wenn es gegenüber Shalom geantwortet hat, dann hat es bedeutet, zwischen uns ist alles gut, zwischen uns ist alles bereinigt. Aber Shalom ist ein mehrdimensionaler Begriff, der nicht nur die Beziehung zwischen Menschen bezeichnet, sondern Shalom ist auch, da geht es auch um die Beziehung, meine Beziehung zur Schöpfung Gottes. Shalom ist die Frage an mich, wie gehe ich mit Gottes Schöpfung um? Wie behandle ich Gottes Schöpfung? Was tue ich zum Schöpfung bewahren? Und das Schöpfung bewahren fängt nicht nur bei den Endlagern von Atommüll an oder bei Firmen, die vielleicht ihren Müll nicht gut entsorgen, sondern es fängt bei mir an. Was produziere ich für Müll oder wo mache ich was nachhaltig ist? Wie gehe ich mit Ressourcen um? Aber der allerwichtigste Teil von Shalom ist die Beziehung zu Gott. Shalom fragt auch nach der bereinigten Beziehung zu Gott. Und Paulus schreibt, durch den Tod am Kreuz hat Jesus diese Beziehung, die Möglichkeit geschaffen, dass diese Beziehung gereinigt werden kann. Und durch den Glauben kann ich das annehmen, Vergebung bekommen und dann ist auch diese Beziehung zu Gott bereinigt. Jesus spricht im Johannesevangelium von einem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Also mehr ist wie ein Waffenstillstand in einem Krieg oder lass uns nicht mehr streiten, der eine sitzt halt dort hinten und der andere dort hinten, dann funktioniert es. Nein, es ist ein Frieden, der die Welt nicht geben kann, der vollständig diese Beziehung zu Gott bereinigt ist. Und ich glaube, einen tieferen Frieden, einen besseren Frieden kann es nicht geben, als wenn meine Beziehung zu Gott bereinigt ist. Wenn das, was mich von ihm getrennt hat, vergeben ist und ich wieder zu ihm kommen kann. Vergebung heißt auch, Gott führt keine Liste. Gott sagt nicht, einmal am Tag X, ich vergebe dir und beim nächsten Fehltritt sagt Gott, also 1900 sowieso hast du das gemacht, 1900 sowieso hast du das gemacht und nachher 2000 das, also so eine Liste aufführen, was schon alles schief gelaufen ist. Vergeben heißt auch, dass es wirklich bereinigt ist, dass die Schuld weg ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Gott warf unsere Schuld ins äußerste Meer, ist irgendwo in der Strophe mit drin. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, das Lied. Vergiss nicht zu danken, ist glaube ich, ja genau. Also er warf meinen Sünden ins äußerste Meer. Und ich glaube, heute muss man nicht sagen ins äußerste Meer, sondern irgendwo ins Weltall, was weiß ich wohin, vielleicht auf dem Mars oder so. Nee, aber die ist weggeworfen, Gott holt die nicht wieder zurück. Und das heißt Vergebung, dass die Schuld wirklich weg ist. In Vers 2 schreibt Paulus, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. N.T. Wright schreibt in seinem Kommentar, wir feiern die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Gott hat uns Menschen als sein Abbild geschaffen und dadurch sind wir auch Abbild seiner Herrlichkeit. Doch durch die Abkehr von Gott, durch unsere Fehltritte, durch unsere Schuld, die wir immer wieder in unserem Leben haben, verblasst diese Herrlichkeit oder ist verblasst. Die Schuld, die Sünde zerstört diese Herrlichkeit Gottes, die wir widerspiegeln können oder die in uns angelegt ist. Gott wird durch unser Leben nicht mehr so stark sichtbar, weil die Schuld das eben zerstört. Aber die Herrlichkeit erlöscht nie ganz. Auch Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, sind nach seinem Abbild geschaffen und widerspiegeln einen Teil von dieser Herrlichkeit. Aber durch die Vergebung unserer Schuld, dadurch, dass Gott uns bereinigt und immer wieder reinigt und wir immer wieder zu ihm kommen können und um Vergebung bitten, wird diese Herrlichkeit immer wieder mehr und mehr sichtbar, so dass wir sie widerspiegeln können und andere Menschen das in uns auch sehen können. So, zwei Verse haben wir geschafft von 21. Gehen wir mal ein Stück weiter. Ab Vers 3. Da wird es auch ein bisschen schwieriger so oder herausfordernd, sagen wir es mal so. Mehr noch, wir rühmen uns der Bedrängnisse, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn alles glatt läuft in unserem Leben, dann ist es relativ einfach, auf Gott zu vertrauen. Seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Taten zu rühmen. Denn es läuft ja alles wie am Schnürchen. Keine Kunst, ihm zu vertrauen, wenn wir alles haben. Aber was ist in Zeiten des Leidens oder Not oder wenn Schicksalsschläge kommen? Paulus sagt, dass wir auch da diese positive Haltung haben sollen, diese Freude, diese an Gott. Aber es geht nicht darum, das Leiden und die Not gut zu finden. Es gibt ja Leute, die suhlen sich irgendwo so im Selbstmitleid und da ist die Not ganz, ganz willkommen, weil ich kann mich ja dann als Opfer darstellen immer und immer wieder. Das ist nicht gemeint. Aber wenn diese schwierigen Zeiten kommen, dann wird sich der Glaube bewähren, wenn ich an Gott festhalten kann. Wenn ich sagen kann, Gott ist gut. Nicht das, was mir geschieht, ist gut, aber Gott ist trotzdem gut. Und Gott führt mich durch diese Zeiten hindurch. Gott hält mich an der Hand. Ich durfte in meinem Leben selber durchbuchstabieren, was es bedeutet, Schicksalsschläge zu erleiden oder gegen Krankheiten zu kämpfen. Und ich bin Gott so dankbar, dass das Zeiten waren, in der er mich immer wieder gestärkt hat. Er hat mir die Kraft gegeben, an ihm festzuhalten. Das war nicht mein, ich bin so gut und so toll, ich kann alles, sondern es war Gott, der Kraft gibt, auch solche Dinge durchzustehen. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn ein Schicksalsschlag kommt oder wenn was Schlimmes kommt einfach, sind wir mit Gott besser dran wie ohne Gott. Und aus meinen Erfahrungen kann ich wirklich mit Paulus sagen, kurzen Abstecher in Römer 8, ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Also niemand und nichts kann uns von dieser Liebe Gottes trennen. Egal wie knüppeldick es kommt, egal wie schlimm oder egal was passiert, die Liebe Gottes wird immer da sein für uns. Oder er wird mit seiner Liebe für uns da sein. uns Kraft geben und uns durchtragen. Und darauf können wir uns verlassen, auch wenn wir es in dem Moment nicht so fühlen können. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch das Blut gerecht gemacht worden sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Zorn gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, ebenso rühmen wir uns Gottes durch Jesus Christus, unserem Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Wie gesagt, niemand und nichts kann uns von der Liebe Jesu trennen. Und Paulus beschreibt ein Stück weit, wie groß diese Liebe ist in diesem Abschnitt. Dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Und Jesus sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand für seine Freunde sein Leben hingibt. Mit Jesus hat uns Gott alles gegeben. Und Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Er hält nichts zurück, er gibt alles. Und damit ist auch klar, Gott ist auf unserer Seite. Wieso würde er uns alles geben und wer dann gegen uns? Gott kann nicht gegen uns sein, er ist für uns und deshalb gibt er uns alles, was er hat, was er geben kann. Jesus hat nicht gewartet, wenn wir nochmal zu dem Dreieck kommen, Jesus hat nicht gewartet, bis die Leistung stimmt und dann irgendwann hat er gesagt, jetzt ist genug Leistung, jetzt kann ich sterben für euch. Nein, Jesus ist gestorben für uns. Er hat es getan, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von ihm gewollt haben und gewusst haben. Als wir noch dem Tod geweiht waren, hat Jesus entschieden, ans Kreuz zu gehen, für uns zu bezahlen. Zuerst ist also diese Annahme Jesu, die Annahme von dem, was er für uns getan hat. Und dann haben wir die Identität als Kinder Gottes. Kinder Gottes, die gerecht gesprochen werden oder sind. In Römer 5,13, ich überspringe ein bisschen ein paar Verse. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Heinrich hat es auch schon ausgeführt in seiner Predigt, die könnt ihr nochmal anhören, wer es nicht gehört hat, mit diesem Sünde anrechnen bei Abraham. Paulus ist da sehr radikal, wenn es ums Gesetz geht. Er will jede potenzielle Missverständnis ausräumen bzw. auch vorbeugen. Es gab immer wieder Christen schon damals, die gibt es auch heute noch, die die Gnade noch nicht verstanden haben. Ich sage es einfach mal so pauschal. Die das Gesetz hochhalten, damals die Beschneidung noch hochgehalten haben bei den Juden. Und Paulus macht unmissverständlich klar, durch Gesetz hast du keine Chance gerettet zu werden. Weil wenn du ein Gesetz einhältst, wenn du auf ein Gesetz pochst und sagst, es muss eingehalten werden, dann müssen auch die anderen 612 eingehalten werden. Und wer durch das Gesetz gerettet werden will, der hat einfach schlicht und einfach keine Chance. Die Rettung geschieht zu 100% aus Gnade. Aber das Gesetz ist trotzdem hilfreich. In Vers 20 schreibt Paulus, das Gesetz wurde gegeben, damit alle Menschen erkennen konnten, wie sündig sie waren. Durch das Gesetz können auch wir heute noch sehen, wie hat sich Gott dieses Leben vorgestellt. Wie hat sich Gott das gedacht? Das sind die Spielregeln. Ich weiß nicht, wer von euch Schach spielt, aber beim Schachspielen muss man ja die Spielregeln kennen. Man muss wissen, wie die Figuren laufen dürfen, wie sie nicht laufen dürfen und einfach die Regeln kennen. Wenn jeder macht, was er will, wenn die Dame plötzlich über alles drüber springen darf oder der König fünf Felder gehen kann statt nur eins, dann kommt kein Schachspiel zustande, dann wird es nicht funktionieren. Oder es verliert halt nie jemand, das kann auch sein. Also es braucht Spielregeln, wie Schach funktioniert. Und so verstehe ich auch die Gebote Gottes. Wenn wir die 10 Gebote haben, dann ist es nicht, weil Gott sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das sollst du nicht und das sollst du nicht. Dann sagt er vielmehr, wenn du ein gelingendes Leben willst, wenn du willst, dass dein Leben funktioniert, dann ist es für dich nicht gut, wenn du die Ehe brichst. Und dann sagt er, das ist nicht gut für dich, wenn du stiehlst, wenn du neidisch auf den Nachbar bist und so weiter. Wenn du noch andere Götter neben mir hast, dann wird es nicht gut funktionieren. Also Gott will uns bewahren vor einem Leben, das nicht funktioniert, vor einem Leben, das in die Brüche geht. Das heißt nicht, dass nie was schief laufen wird, weil wir Menschen Menschen sind und in dieser sündigen Welt leben. Und Gott verdammt uns nicht, wenn sowas passiert, weil wir haben immer noch die Vergebung, wo wir zu Gott kommen können und sagen, hey, das und das tut mir leid, vergib mir bitte. Aber Gott möchte uns grundsätzlich ein Leben ermöglichen, das gelingt, indem wir mit ihm unterwegs sind. Als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, habe ich die Hauskreisbibel genommen, die hat die Übersetzung Neues Leben. Die Bibel brauche ich eigentlich fast nie beim Predigt vorbereiten, ich weiß nicht, wieso ich es diesmal gemacht habe. Und dann ist mir die Überschrift aufgefallen. Also vom ersten Teil, sind ja mehrere Teile. Luther übersetzt zum Beispiel Friede mit Gott. Die Einheitsübersetzung, Hoffnung auf die Verwirklichung des Heils. Gute Nachricht hat die Überschrift Gottes Liebe als Grund unserer Hoffnung. Neue Genfer Übersetzung oder Genfer Übersetzung, wie auch immer sie heißt, Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Und ich könnte jetzt noch Elberfelder und noch viele andere ausführen und alle haben irgendwo diese Frieden bzw. Vergebung drin in der Überschrift, Hoffnung, Liebe und so weiter. Und das ist alles richtig, darum geht es hier gar nicht. Aber die Übersetzung Neues Leben tanzt hier völlig aus der Reihe. Das ist auch nicht falsch, aber irgendwo fand ich es interessant. Glaube bewegt Freude. Glaube bewegt Freude. Und das hat mich so ein Stück weit geflasht, diese Überschrift, weil ich gedacht habe, ja genau. Irgendetwas läuft schief, wenn der Glaube nicht Freude bewirkt. Wenn wir uns das nochmal durch den Kopf gehen lassen, schon nur Kapitel 5 auf dem Römerbrief, und das ist ja nur Kapitel 5 vom Römerbrief, da gibt es noch 15 andere Kapitel und noch ein paar andere Bücher. Ich bin freigesprochen von all meiner Schuld, weil durch Jesus haben Frieden mit Gott. Wir haben das Geschenk der Gnade. Hoffnung, Erlösung, diese unendliche Liebe, die Gott zu uns hat, die Jesus am Kreuz unter Beweis gestellt hat und noch vieles mehr. Aber diese paar Begriffe sollten doch bei uns eine Freude auslösen. Freude im Herzen, die irgendwann auch ausstrahlt nach außen, dass die Menschen sehen, hey, der ist so voller Hoffnung und Freude, weil wir mit Gott unterwegs sind. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Freude im Herzen haben, dass das nicht einfach so selbstverständlich wird für uns, ja, wir sind halt freigesprochen, sondern dass das für uns spektakulär bleibt. Dass dieser große, allmächtige Gott uns kleine Menschen freispricht und sagt, ich liebe euch so sehr, ihr seid mir so wichtig, ich will euch nicht verlieren. Und ich wünsche uns, dass diese Freude mehr und mehr auch ausstrahlt und andere Menschen ansteckt. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir.